Ich möchte gern Psalm 22 vorlesen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst mein Stöhnen nicht? Mein Gott, den ganzen Tag rufe ich, aber du gibst mir keine Antwort. Ich rufe in schlaflosen Nachtstunden, aber ich finde keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott. Dein Volk Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut. Und du hast ihnen immer wieder geholfen. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten dir und du hast sie nicht enttäuscht. Und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Gespött der Leute, alle behandeln mich wie Dreck. Von allen Seiten werde ich verspottet. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und grinst schadenfroh. Überlass Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen. Er wird dich schon nicht sitzen lassen. Du bist ja sein Liebling. Herr, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Schon an ihrer Brust hast du mir Geborgenheit geschenkt. Du bist mein Gott, seitdem mein Leben im Mutterleib begann. Seit der Stunde meiner Geburt bin ich auf dich angewiesen. Wende dich jetzt nicht ab von mir. Groß ist meine Angst. Weit und breit gibt es keinen, der mir hilft. Viele Feinde kesseln mich ein, umringen mich wie wilde Stiere. Sie reißen ihr Maul auf wie brüllende Löwen, die ihre Beute zerfleischen wollen. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert, und alle meine Knochen lösen sich voneinander. Mein Herz verkrampft sich vor Angst und meine ganze Kraft ist dahin. Die Zunge klebt mir am Gaumen, du lässt mich im Tode versinken. Eine Meute übler Verbrecher umkreist mich gierig wie wildernde Hunde. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt, ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber starren mich an, diese schaulustigen Gaffer. Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen mein Gewand. Herr, wende dich nicht länger ab von mir. Nur du kannst mir neue Kraft geben, komm mir schnell zur Hilfe. Rette mich vor dem tödlichen Schwert, bewahre mich vor der wilden Hundemeute. Ich habe doch nur ein Leben. Reiß mich aus dem Rachen der Löwen und rette mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere. Herr, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben und ehren. Alle, die ihr den Herrn achtet, preist ihn. Ihr Nachkommen Jakobs, ehrt ihn. Begegne ihm in Ehrfurcht, Volk Israel. Er hat den Hilflosen nicht verachtet. Über sein Elend setzte er sich nicht hinweg. Nie wandte er sich von ihm ab. Er hat ihm geantwortet, als er um Hilfe schrie. Herr, jetzt habe ich allen Grund, dir vor der großen Gemeinde ein Loblied zu singen. Was ich in meiner Not versprochen habe, löse ich jetzt ein. Alle, die dich ehren, sind meine Zeugen. Die Armen werden sich wieder satt essen. Alle, die den Herrn kennen, sollen ihn loben. Euer Leben lang werdet ihr nicht mehr zu kurz kommen. Auch in den fernsten Ländern werden Menschen Gott erkennen und zu ihm umkehren. Ja, alle Völker werden sich vor ihm niederwerfen. Denn der Herr regiert als König und herrscht über alle Völker. Auch die Großen dieser Erde müssen sich niederwerfen vor ihm. Sie, die immer mehr als genug zu essen hatten. Vor ihm werden alle sterblichen Menschen ihre Knie beugen. Alle kommenden Generationen werden ihm dienen. Eine erzählt der Nächsten von Gott und von dem, was er Gutes getan hat. Die noch nicht geboren sind, werden es hören und weitersagen. Gott ist treu, auf seine Hilfe ist Verlass.
Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Jesus lädt uns ein mit dem, was uns bedrückt, mit dem, was uns Mühe macht, mit dem, was uns belastet, zu ihm zu kommen. Heute geht es um Leid und Krankheit. Und ich glaube, das gehört eindeutig in diese Kategorie. Das gehört zu den Dingen, wo Jesus uns einlädt, zu ihm zu kommen mit diesen Sachen. Und manchmal, da verstecken wir das so gut, ne? Und wir tragen unsere Masken. Und wir wollen nicht, dass die Leute um uns rum merken, woran wir leiden. Das ist so bei körperlichen Krankheiten manchmal schwer zu verstecken. Manchmal kriegen wir es aber auch da sehr gut hin, es zu verstecken. Das ist bei psychischen Erkrankungen häufig so, dass wir das verstecken wollen, weil wir glauben, dass da viel weniger Verständnis für da ist. Aber das ist auch in diesen Leidenszeiten, ist es manchmal so. Oh, wir wollen es nicht zugeben. Wir haben unsere Masken. Und ich glaube, heute sind wir eingeladen, diese Masken abzulegen. Vor Gott abzulegen. Wir haben eben Psalm 22 gehört. Und dieser Psalm beginnt mit den Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und also, ich finde es nicht selbstverständlich, dass solche Worte in der Bibel stehen. In diesem Buch, wo es von vorne bis hinten um Gott geht. Und wo ich genug Bibelstellen finde, die mir sehr deutlich machen, nee, Gott verlässt mich nicht. So, der ist immer bei uns. Aber es gibt dieses Wort, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Psalm 22, und wir kennen es, oder haben es vielleicht im Ohr, weil Jesus am Kreuz das zitiert. Weil er das ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber nicht Jesus in dieser einzigartigen Situation erfindet diese Worte. Nein, er greift auf diese Worte zurück, die es schon seit langer, langer Zeit im Gebetsbuch Israels gibt, im Psalter, in den Psalmen. Und die reine Tatsache, dass Psalm 22 mit diesen Worten beginnt, lädt uns ein, auch auf diese Worte zurückzugreifen. Es kann sein, dass wir in unserem Leben an Punkte kommen, wo Leiden, wo Schwierigkeiten, wo Herausforderungen, wo Bedrängnisse, wo Anfechtung, wo all das so erdrückend wird, dass wir das Gefühl haben, Gott gar nicht mehr sehen zu können, wahrnehmen zu können. Wo wir uns fragen, hey, wo ist Gott? Wo wir uns von Gott verlassen fühlen. Und für diese Tage haben wir diesen riesigen Schatz in der Bibel, Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn wir auf diese Worte dann zurückgreifen, macht das etwas mit uns. Es greift unser Gefühl auf, aber wir gehen mit diesem Gefühl hin zu dem, von dem wir uns verlassen fühlen. Wir wenden uns an den, der so fern, ewig weit weg scheint. Wir sagen nicht, warum hat Gott uns verlassen? Wir sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn wir diesen Psalm weiterbeten, dann gibt es dort wahrscheinlich die eine oder andere Formulierung, mit der wir uns gut identifizieren können, die irgendwie auf metaphorische Art und Weise oder vielleicht auch gar nicht so metaphorische Art und Weise unser Leiden, vielleicht unsere Krankheit, in der wir gerade stecken, beschreibt und trifft. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er lädt uns ein, damit zu ihm zu kommen. Und das heißt, wir müssen uns nicht verstellen. Wir müssen nicht humpeln zu ihm kommen und sagen, nee, ist halb so schlimm, alles gut, ich kann auch den nächsten 100-Meter-Sprint ansetzen. Wir dürfen ehrlich sein. Wir dürfen sagen, wenn es wehtut. Wir dürfen sagen, wenn es für uns sich unerträglich anfühlt. Wir dürfen Mühsal nennen und Last und Leid. Ich habe das Gefühl, bei diesem Thema, da gibt es mindestens zwei, aber ich möchte euch zwei vorstellen, zwei Theologien dafür. Die erste Theologie funktioniert ungefähr so. Wir leben in einer gefallenen Welt voller Sünde und Schmerz und Zerbruch und Leid und Krankheit. Und wir brauchen Jesus, weil wir brauchen jemanden, der uns daraus rettet. Und Gott sei Dank haben wir Jesus. Aber Jesus der ruft uns in eine Leidensnachfolge. Wir dürfen nicht damit rechnen, dass der Leid von uns nimmt, dass der Krankheit von uns nimmt. Das wird bis zum Ende, wird es schwierig sein, wird es hart sein. Aber dann haben wir eine großartige Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Dann, wenn es vorbei ist, ist alles super. Das ist so eine Theologie. Und es gibt eine andere Theologie. Und diese Theologie, die geht ungefähr so. Ja, diese Welt ist schwierig und zerbrochen und voller Sünde und voller Krankheit und ganz zerrüttet. Aber Jesus ist gekommen und hat das Reich Gottes hierher gebracht. Und Jesus hat uns die Vollmacht zu geben, Krankheiten zu heilen. Und wir bekommen mit Jesus so etwas wie den Himmel auf Erden. So, das beten wir in jedem Vater unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, geheiligt werde dein Name wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten eigentlich den Himmel hier auf Erden. Und Gott will immer heilen. Und Gott will nicht, dass es uns schlecht geht und kein Leiden. Und deswegen beten wir dafür. Und wenn es jetzt nicht passiert, dann hast du wahrscheinlich nicht genug geglaubt. Zwei Theologien. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Mir geht es so, dass ich auf beiden Seiten immer wieder mit dem Kopf nicke und dann an einigen entscheidenden Punkten vehement mit dem Kopf schüttel. Auf beiden Seiten. Wenn wir hier über das Reich Gottes reden, also ein zentraler Begriff von dieser zweiten Theologie, die ich vorgestellt habe, dann sagen wir immer wieder, wir leben in dieser Spannung von schon jetzt und noch nicht. Ich glaube, mit Jesus ist das Reich Gottes hereingebrochen. Und wenn wir uns diese ganzen Jesus-Geschichten in den Evangelien ansehen, dann ist es bemerkenswert, wie viel Leiden und wie viel Krankheit Jesus nimmt. Und ich sehe keinen Grund, dass das irgendwie aufhört. In der Apostelgeschichte mit den Jüngern geht es weiter. Also irgendwie gibt es diese Zeichen vom Reich Gottes, wo auf wundersame Weise Gutes in das Schlechte einbricht. Gesundheit in Krankheit hineinbricht. Befreiung und Wohlergehen in das Leid hineinkommt. Das ist das schon jetzt. Aber es gibt auch das noch nicht. Wir machen die Erfahrung und ich glaube, wir haben auch genug Anhaltspunkte in der Bibel zu sehen, dass nicht immer alles gut wird. Ein Satz zu diesem, dann hast du nicht genug geglaubt. Wir sehen bei Jesus, wenn er Menschen heilt, immer wieder diesen Zusammenhang von Heilung und Glauben. Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Aber nicht ein einziges Mal sagt er jemandem, ja, und weil du nicht genug geglaubt hast, ist es nicht passiert. Diese Umkehrung finden wir bei Jesus nicht. Und ich glaube, es ist eine große Gefahr, diese Frage, warum passiert etwas nicht nach dem, wo wir denken, dass es doch Gottes Wille sein müsste, diese Frage beantworten zu wollen. Ich glaube, gute Theologie ist manchmal, Fragen offen zu lassen. Also, ja, ich glaube an sowas wie Heilung. Übrigens, ich glaube, dass göttliche Heilung auf unterschiedlichsten Wegen funktioniert. Gott hat uns einen Körper gegeben, der sich selbst regeneriert. Vor einem halben Jahr hatte ich irgendwas in den Bändern, ich bin leider nicht zum Arzt gegangen, aber es war dick geschwollen, ich konnte mich nicht so richtig gut bewegen und auf einmal ist das wieder weg. So, Gott hat mir einen Körper gegeben, der krass was in meinem Körper verändert. Gott hat uns einen Verstand gegeben und Gott hat uns Ressourcen in dieser Welt gegeben, dass ich eine Medizin entwickeln konnte als Wissenschaft, die unfassbar ist. Und wir haben viele Mediziner unter uns. Ich höre manchmal Dinge, was medizinisch möglich ist und ich denke, wow, krass. Und das ist nicht etwas, was neben dem ist, was Gott tut, sondern natürlich tut Gott das da drin. Das sind Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat. Und dann glaube ich aber auch, dass wenn wir im Namen von Jesus beten, dass Zeichen und Wunder passieren und dass da auch Heilungen passieren. Das nur ganz kurz zu diesem Thema Heilung. Ich glaube, es ist gut, wenn wir in Krankheiten sind und wenn wir auch in Phasen des Leides sind, dass wir Gott bitten, uns das zu nehmen. Wir haben ein Beispiel von Paulus, im 2. Korinther 12. Eine abgefahrene Sache schreibt er da. Er sagt, 1. Korinther 12, ab Vers 7, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen, der hatte so Offenbarungen von Gott, nicht überhebe, damit ich nicht überheblich werde, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, nämlich ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Weirde Geschichte. Das sind Metaphern. Okay, also er spricht von einem Pfahl im Fleisch. Irgendwas, also wenn ich die Metapher richtig verstehe, das tut weh. Das ist nicht schön. Das ist Leiden. Und er beschreibt das als einen Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. Auch das ist nicht schön. Und was schreibt er im nächsten Vers? Seinetwegen, also wegen dieses, was immer das genau ist, wir wissen es ja nicht. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass es von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist irgendwie Kategorie Leid, Schmerz. Nicht schön, mag ich nicht. Und was Paulus macht, ist, er bittet dreimal zu Gott, nimm es mir weg. Wir dürfen, wenn wir was Leidvolles erleben, Gott bitten, das wegzunehmen. Es kann auch sein, dass das nicht passiert. Es kann sogar sein, dass dieses Leiden etwas ist, wo Gott etwas in uns bewirken will. Paulus deutet es so, dass er sagt, hey, das ist mir gegeben, damit ich nicht arrogant, hochmütig werde, damit ich mich nicht überhebe. Und es führt ihn zu einer tiefen Erkenntnis der Gnade Gottes. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist die Gefahr von Hochmut. Dass wir denken, oh, ich bin stark, ich kann was, Gott wird das segnen. Aber Gott ist häufig so andersrum, als wir denken. Ein anderer ganz berühmter Psalm ist Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Irgendwie ein schöner Psalm. Da heißt es dann ziemlich am Anfang, er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Hey, wunderschön. Er führt mich auf dem Weg. Hey, das ist doch toll. Oh, da wird es mir doch wohl ergehen. Nächster Vers. Und wenn ich auch wandelte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir und dein Stecken und Stab trösten mich. Das heißt, auch in diesem eigentlich so wunderschönen Psalm, der Herr ist mein Hirte und alles ist doch wunderschön und so, auch da, direkt nachdem, er führt mich auf dem rechten Weg, kommt dieses Bild, der Weg, den Gott mich führt, kann auch mal das finstere Tal sein. Aber Gott führt mich durch das finstere Tal und ich muss mich nicht fürchten, ich muss kein Unglück fürchten. Gott führt mich und leitet mich und tröstet mich. Also wir haben nicht diese Verheißung, als Christen wird es niemals unangenehm und schlimm. Aber wir haben diese Verheißung, dass wir einen Gott haben, der uns hindurchführt, der uns auch mal hindurchträgt. Wir haben diesen Jesus, der zu uns sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und wir haben diese Ewigkeitsperspektive. Wir haben diese Perspektive, dass Offenbarung 21, ganz am Ende der Bibel, dass dann am Ende der Zeiten Gott bei den Menschen sein wird. Es steht hier so, siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und jetzt, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wir haben diese Ewigkeitsperspektive und wir haben andere wunderbare Verheißungen, Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Es gibt diese Verheißung, dass uns alles zum Besten dient. Das ist eine Verheißung, die manchmal schwer zu glauben ist. Das ist etwas, was ich vielleicht manchmal auch lieber ignoriere, aber vielleicht mir auch manchmal Kraft gibt. Und das ist mit Sicherheit keine Verheißung, die ich in jedem Moment meines Lebens erkennen kann und verstehen kann und sagen kann, ja, richtig, in diesem Leid jetzt gerade, das dient mir zum Besten. Aber es ist eine Verheißung. Spannung vom schon jetzt und noch nicht des Reiches Gottes. Wenn ich auf Jesus schaue, dann sehe ich auf der einen Seite, dass er Leid nimmt und dass er Krankheiten heilt. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Verheißung von Jesus, die vielleicht nicht so angenehm ist, die nicht unter meinen Top 20 Verheißungen im Wort Gottes für mein Leben, in die ich mich hineinstellen möchte und die ich mehr glauben möchte, fällt. Aber es ist eine Verheißung von Jesus. An mehreren Stellen machte sie, ich habe jetzt hier Johannes 15 dabei. Wenn euch die Welt hasst, dann wisst ihr, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und kurz darauf, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Jesus verheißt seinen Jüngern Verfolgung. Das ist keine angenehme Verheißung. Das ist aber, glaube ich, das, worum es auch in dieser Leidensnachfolge geht. Ich glaube, wir verstehen Leidensnachfolge sehr verdreht, wenn wir denken, dass alles an Krankheit und Leid und Schwierigkeiten in meinem Leben einfach Leidensnachfolge ist. Ich glaube, Leidensnachfolge bedeutet, sich Jesus hinzugeben, ist ein radikaler Schritt, der mich alles kostet, mit dem ich im Endeffekt alles gewinnen werde, aber der mich auch alles kostet. Und der mich kostet, dass ich den Weg des größten irdischen Erfolges gehe oder der höchsten Anerkennung und Bewunderung. Der ist unbequem, dieser Weg, der ist unangenehm, der macht mich manchmal unbeliebt und er führt auch dazu hin, dass Leute mich ablehnen werden, bis hin zu verfolgen werden. Ich glaube, das ist eigentlich das biblische Konzept von Leidensnachfolge. Aber nochmal, ich habe eben die Stellen rausgesucht. Es ist nicht so, dass wir frei von Leid durch diese Welt wandeln können. Aber niemals alleine. Und wir können auf ganz mysteriöse, geheimnisvolle Weise die Erfahrung machen und darauf vertrauen, dass er in unserem Leid gegenwärtig ist. Und das ist die letzte Linie, die ich euch aus der Bibel heraus heute zeigen möchte. Und ich möchte anfangen mit dem Tempel. Der Tempel von Jerusalem. Dieser Tempel, als der fertig gebaut war und eingeweiht wurde, damals wurde die Bundeslade, die es damals noch gab, wir lesen das im 1. Könige 8, wurde hereingebracht und dann passierte etwas ganz Bemerkenswertes. Wir lesen da, 1. Könige 8, als aber die Priester aus dem Heiligtum gingen, die haben gerade die Bundeslade reingebracht, sie ging heraus, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Da ist eine Wolke, und diese Wolke ist die Wolke der Herrlichkeit Gottes, der Gegenwart Gottes. Übrigens, das hebräische Wort für Herrlichkeit, Kavod, heißt Schwere. Und diese Wolke der Herrlichkeit und der Schwere Gottes erfüllt diesen Raum so sehr, dass die Priester nicht mehr reingehen können. Das ist ein ganz bemerkenswerter Ausdruck dafür, dass Gott seinem Volk zeigt, hier will ich wohnen. Das hier ist das Haus meiner Gegenwart. Und das ist die Bedeutung des Tempels von Jerusalem für das jüdische Volk. Und deswegen ist es so schrecklich für das jüdische Volk, dass dieser Tempel zerstört wurde. Und zwar mehrfach, wurde dann wieder aufgebaut und das letzte Mal wurde im Jahr 70 nach Christus zerstört. Und bis heute steht nur eine Außenmauer, nicht des inneren Tempelgebäudes, sondern des äußeren Gebäudes, die Westmauer, die sogenannte Klagemauer. Und wenn ihr einmal hier hinschaut, wir haben sie uns ausgeliehen, da ist sie aufgebaut. Das ist die Original Klagemauer aus Jerusalem oder eine Abbildung aus Pappe, je nachdem, aber wunderbar gelungen. Die jüdische Theologie hat so ein Konzept für die Gegenwart Gottes. Bei der Gegenwart Gottes ist es ja so, Gott ist gegenwärtig. So immer und überall. Psalm 139, wo kann ich hinfliehen vor deiner Gegenwart? Laufe ich dorthin, du bist da, laufe ich dorthin, du bist da, laufe ich dorthin, du bist überall da. Gott ist ja immer gegenwärtig. Würden wir mit dem Konzept vom Heiligen Geist ja auch so sagen, der Heilige Geist ist immer gegenwärtig. Und gleichzeitig passieren so Dinge wie hier in 1. Könige 8, wo Gottes Gegenwart auf ganz bemerkenswerte Weise sich ja was verdichtet oder nochmal stärker kommt oder intensiviert oder der schon da ist, dann kommt. Oder so. Da haben wir manchmal nicht so die theologischen Konzepte für. Und die jüdische Theologie hat ein Konzept dafür. Shechina heißt das. Shechina ist der Name, den diese Theologie für zum Beispiel diese Wolke gegeben hat, für die Gegenwart Gottes. Das ist die Einwohnung Gottes, da wo Gott Wohnung bezieht. Der schon da ist, wo er auf besondere Weise kommt. Und in der jüdischen Theologie gibt es diese Deutung, dass die Shechina Gottes, diese Gegenwart Gottes, die auf dem Tempel ruhte, bis heute in der Westmauer, in der Klagemauer noch ist. Dass Gott seine Herrlichkeit und seine Gegenwart nicht vom zerstörten Tempel weggenommen hat. Das heißt, wir haben einen zerstörten Tempel, wo eigentlich nur noch ein Stück Mauer steht, aber die Theologie im Judentum dazu ist, aber Gott ist da drin noch gegenwärtig. Das heißt, Gott ist inmitten der Trümmer gegenwärtig. Nicht in dem herrlichen, vollkommenen, wunderschönen Tempel, das auch, aber er ist auch in den Trümmern, er ist in den Scherben, er ist im Zerbruch. Und vielleicht wisst ihr das, dass diese Westmauer, diese Klagemauer, dass das ein Ort ist, wo Jüdinnen und Juden hingehen und kleine Zettel auf diese Gebete geschrieben haben, in diese Mauern hineinstecken. Übrigens nicht nur Klagegebete, wir nennen es in Deutschland Klagemauer, alles Mögliche, weil das die Mauer von dem Tempel ist, wo Gottes Herrlichkeit und Gegenwart ist und nach dieser theologischen Überzeugung die Shechina Gottes immer noch da ist. Jesus hat auch mal was zu dem Tempel gesagt, in Johannes 2, was Unerhörtes. Und zwar, das ist eine von diesen Tempelreinigungsszenen. Jesus hat sich da ziemlich unerhört aufgeführt, fanden andere. Und es wurde deutlich, er ist der Herr des Tempels. Und dann fordern die Menschen damals von ihm ein Zeichen. Und Jesus antwortet ihnen, die sind im Tempel, ne? Der ist da gerade echt ziemlich wild gewesen, sind im Tempel. Und Jesus sagt ihnen, denen ein Zeichen fordern, brecht diesen Tempel ab. Und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Also zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Da sagten die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufbauen. Er aber, so kommentiert das Johannes, der Evangelist, er aber sprach vom Tempel seines Leibes. Jesus identifiziert sich hier, seinen Körper, mit dem Tempel. Und bei Jesus lesen wir es ja so. Bei Jesus war es ja so, dieser Tempel wurde zerstört, Karfreitag. Ist gestorben. Und am 3. Tage ist er auferstanden, ist er wieder auferbaut. Aber dasselbe, was die Shechina-Theologie über die Klagemauer sagt, die Herrlichkeit Gottes im Zerbruch, die Gegenwart Gottes im Zerbruch, sehen wir bei Jesus. Der am Kreuz ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Gegenwart Gottes ist im Leid und im Zerbruch. Und es war früher unvorstellbar, dass ein Gott irgendwie leiden könnte. Aber das hat so einen tiefen Trost für uns in unserem Leid. Wir können in kein so tiefes Leid hinabfallen, dass Jesus sagen würde, oh, weiß ich nicht, wie sich das anfühlt. Wir können in kein so tiefes Leid hinabfallen, dass er, der auch im Zerbruch ist, nicht da ist. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du dich von unserem Leid nicht abwendest. Danke, dass du dich nicht angewidert wegdrehst. Danke, dass du dich nicht genervt wegdrehst. Danke, dass du nicht zu beschäftigt bist, um nicht nur hinzuschauen, sondern hinabzukommen in unser Leid. Danke, dass deine Gegenwart auch im Zerbruch ist. Danke, dass du ein Gott bist, der hinabkommt, der hinabgestiegen ist in die Tiefe, auch in die Tiefe unseres Leides. Herr, ich möchte dich bitten, dass da, wo wir mit Leid und mit Krankheit zu kämpfen und zu ringen haben, dass du es uns wegnimmst. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du bist der Gott, der Heilung bringt. Schenk uns Gesundheit und nimm das Leid von uns. Und Herr, da, wo das aus welchem Grund auch immer nicht passiert, schenk uns Stärke. Schenk uns Durchhaltevermögen. Schenk uns Offenbarungen deiner Gnade, die in den Schwachen mächtig ist. Schenk uns Offenbarungen von dieser Verheißung, dass uns alles zum Besten dienen wird. Schenk uns eine Freude auf diese Ewigkeit mit dir, wo keine Tränen und kein Schmerz und kein Tod mehr sein wird. Und schenk uns vor allem auch Offenbarung darüber, dass du im Zerbruch bist und dass du in unserem Leiden und in unseren Schmerzen gegenwärtig bist. Jesus, du wirst auch der Schmerzensmann genannt. Und wir gehören zu dir. Und du gehörst zu uns. Wir sind dein, du bist mein, du bist unser. Und in deinem Namen beten wir. Amen.